Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es grüßt Sie Marianne zur Eich. Ich freue mich, dass Sie heute wieder mit dabei sind bei der Katechismus-Sendung. Ich begrüße auch Herrn Pfarrer Rellstab aus Oberurnen in der Schweiz. Grüß Gott, Herr Pfarrer.
Grüß Gott, Frau Zureich, und grüß Gott, liebe Zuhörer. Schön, dass Sie auch heute wieder dabei sind.
Wie jeden Donnerstag beschäftigen wir uns mit dem Thema das christliche Gebet. Das ist der vierte große Teil im Katechismus der katholischen Kirche. Wir befinden uns bereits im zweiten Kapitel über die Überlieferung bzw. die Weitergabe des Gebetes. Dabei spielen die christlichen Familien, die Priester und Ordensleute eine große Rolle. Ebenso tragen die Katechese von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen als auch Gebetsgruppen zur Weitergabe des Glaubens bei. Im Katechismus ist davon im Artikel 6 die Rede. Menschen gelten als Führer zum Gebet bzw. als Diener des Gebetes, die zum Gebet führen und das Beten weitergeben. Herr Pfarrer Rellstab, bitte geben Sie uns nochmals einen kurzen Rückblick, bevor wir auf den Heiligen Geist eingehen, als Diener des Gebetes.
Ja, gerne. Wir haben das letzte Mal gesehen, wie wichtig das die christliche Familie ist in der Weitergabe des Gebetes. Die christliche Familie ist die erste Kirche, die Hauskirche, wo die Kinder das erste Gebet lernen. Und daher muss die Kirche immer wieder in Erinnerung rufen, wie wichtig das die Familien in der Glaubensförderung der Kinder sind. Und dafür investiert sie auch sehr viel, immer wieder mit Weltkongressen, auch für Familientreffen in Rom, andere Treffen von auch kirchlichen Bewegungen. Also da wird sehr viel gemacht für die Familien, damit gerade von dort her der Glaube und auch das Lernen des Gebetes an die Kinder weitergegeben wird. Dann ist natürlich auch die Aufgabe der Pfarrer in den Gemeinden sehr wichtig, dass auch sie Führer sind zum Gebet. Sie haben das vorhin, Frau Zureich, bereits kurz Revue passieren lassen, kurz erwähnt. Die Pfarrer haben eine ganz wichtige Aufgabe, aus ihren Pfarreien sozusagen Schulen des Gebetes zu machen, damit dort die Leute lernen können, im gemeinschaftlichen Gebet weiterzukommen. Dann auch die Ordensleute durch ihr Zeugnis und ihr Stundengebet sind ganz wichtige Führer zum Gebet. Die Kirche ermahnt im Grunde genommen die Klöster immer wieder, das Stundengebet so zu führen, damit möglichst viele Laien daran teilnehmen können. Und daher sind natürlich auch diese Stundengebete öffentlich, vor allem in den größeren Klöstern. Da gibt es immer sehr viele Laien, die dabei sind und mitbeten. Ich denke jetzt da zum Beispiel bei uns in der Schweiz in Einsiedeln. Da sind immer am Morgen beim Morgengebet, bei der Laudes und am Abend bei der Vesper, sogar bei der Komplett abends um 20 Uhr noch viele Leute dabei. Dann haben wir auch gesehen, wie wichtig das die Katechese für die Kinder ist, dass also auch die Aufgabe der Katechetinnen und Katecheten, auch der Priester, die den Religionsunterricht erteilen, sehr wichtig ist und dass auch in der ganzen Katechese das Gebet eine wichtige Rolle spielen soll. Also es dürfte eigentlich nicht sein, dass man eine Katechesestunde beginnt ohne ein Gebet. Und schließlich wurde hier auch noch erwähnt, dass es Gebetsgruppen gibt, die auch dafür sorgen, dass die Menschen lernen zu beten. Auch Gebetsgruppen sind Schulen des Gebetes, wo man sehr intensiv und vielfältig, auf vielfältige Art und Weise beten kann. Wir haben da auch so die verschiedenen Gebetsgruppen oder die geistlichen Bewegungen und so weiter ein bisschen aufgezeigt. Da wird sehr, sehr viel Gutes getan, damit die Menschen beten lernen. Also jeder Mensch, jeder Christ, der lernen möchte zu beten, hat eine Vielfalt von Angeboten in der Kirche. Er muss sie einfach nützen. Und wenn er das tut, dann lernt er immer mehr beten und durch das Gebet natürlich auch immer mehr Christus näher zu kommen, auch dem Vater und dem Heiligen Geist und auch der Mutter Gottes selbstverständlich.
Danke, Herr Pfarrer Rellstab, für diesen Rückblick. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer im Katechismus, können Sie die Sendung mitverfolgen. Wir sind jetzt auf Seite 675 im Katechismus und fahren fort mit der Nummer 2690. Dort heißt es, der Heilige Geist gibt einzelnen Gläubigen die Gabe der Weisheit, des Glaubens und der Unterscheidung der Geister zum Zweck der geistlichen Leitung, das heißt eines Wirkens im Hinblick auf dieses gemeinsame Gut des Gebetes. Die Männer und Frauen, denen solche Gaben zuteil werden, leisten der lebendigen Überlieferung des Gebetes einen wertvollen Dienst. Deshalb muss eine Seele, die nach Vollkommenheit strebt, nach dem Rat des heiligen Johannes vom Kreuz, gar wohl beachten, wessen Händen sie sich anvertraut. Denn wie der Lehrmeister, so der Schüler, und wie der Vater, so das Kind. Der Seelenführer muss weise und klug sein, aber auch Erfahrung besitzen. Wenn dem Seelenführer die Erfahrung in rein geistigen Dingen fehlt, wird er in der Leitung einer Seele, die von Gott besondere Gnaden empfängt, nicht zurechtkommen und auch kein Verständnis dafür haben.
Das ist ein Zitat am Schluss vom heiligen Johannes vom Kreuz. Dieser Abschnitt im Katechismus ist eigentlich sehr erstaunlich. Der Katechismus spricht hier von Menschen, die eine besondere Gnadengabe haben. Die Gnadengabe der Weisheit, des Glaubens und der Unterscheidung der Geister. Und zwar erhalten das gewisse Menschen Zweck der geistlichen Leitung von Gläubigen. Das sind also Seelsorger, ja, wir müssen noch mehr sagen, Seelenführer, geistliche Begleiter. Ich denke, in diese Kategorie von Menschen gehören natürlich auch die Ordensgründer oder Gründer von kirchlichen Bewegungen, von geistlichen Bewegungen. Das sind also sicher auserwählte Menschen, die eine ganz wichtige Aufgabe haben. In An und für sich sagt der Katechismus hier auch, jeder Leiter, jede Leiterin einer Gebetsgruppe erhält von Gott, vom Heiligen Geist, ganz besondere Gnadengaben, damit er dieses Amt der Leitung der Gebetsgruppe gut ausführen kann. Er empfängt also die Gaben der Weisheit, des Glaubens und der Unterscheidung der Geister, eben damit er die Menschen auf dem richtigen Weg leiten kann, also auf dem geistlichen Weg leiten kann. Ziel ist natürlich auch dieser Menschen, die so besonders begnadet sind und eine Gebetsgruppe leiten, so sagt der Katechismus, leisten, oder das Ziel ist, dass sie wirklich den Menschen helfen, auf dem geistlichen Weg weiterzukommen. Und solche Gaben werden gegeben, damit die Überlieferung des Gebetes wirklich einen wertvollen Dienst in der Kirche erfüllt. Also eigentlich sehr schön ist das ausgedrückt, wie der Katechismus hier das Vertrauen in solche Begleiter oder Führer oder Leiter von Gebetsgruppen legt. Das Zitat von Johannes vom Kreuz, einem großen Seelsorger, einem Priester, Ordensmann, Karmelit, einem Freund der heiligen Theresia von Avila. Dieses Zitat zeigt ein bisschen, was für ein großartiger Lehrmeister der heilige Johannes war. Ich wiederhole es noch einmal. Deshalb muss eine Seele, die nach Vollkommenheit strebt, nach dem Rat des heiligen Johannes vom Kreuz, gar wohl beachten, wessen Hände sie sich anvertraut. Also, wenn wir geistlich begleitet werden wollen, dann müssen wir darauf achten, wem wir uns in der geistlichen Leitung anvertrauen. Das heißt, also wir sollen auch wirklich auf den Heiligen Geist hören und uns erst dann einem Seelsorger, einem Leiter einer Gebetsgruppe anvertrauen. Weil die Seelsorge ist natürlich immer etwas, das sehr, sehr tief geht. Denn wie der Lehrmeister, so der Schüler. Und wie der Vater, so das Kind. Das ist klar. Die Spiritualität des Lehrmeisters wird sich immer auch auf die Schüler bzw. die Kinder übertragen. Wenn wir uns in die geistliche Begleitung begeben bei einem geistlich erfahrenen Menschen, dann lernen wir natürlich auch oder von dieser Person oder sagen wir so, wir nehmen sehr viel auf von dieser Person und versuchen das, was uns gesagt wird, im Lichte Gottes anzunehmen und auch dann persönlich umzusetzen. Der Seelenführer muss weise und klug sein, aber auch Erfahrung besitzen. Natürlich, Seelenführung ist etwas, das wir in der Kirche kennen, das aber sehr, sehr selten ist. Nur Menschen, die wirklich, sagen wir so, geistlich begnadet sind, sogar in den mystischen Bereich, wenn es in den mystischen Bereich geht, dass sie also wirklich einen ganz besonders intensiven Kontakt haben mit dem Himmel, mit Jesus, mit der Mutter Gottes, die müssen immer wieder Rechenschaft über alles ablegen, was in ihrer Seele vorgeht, was sie allenfalls auch empfangen haben. Und dafür ist ein Seelenführer zuständig. Wenn Sie irgendjemanden kennen, der sagt, er habe Botschaften von Jesus oder von der Mutter Gottes, dann können Sie immer überprüfen, ob dieser Mensch auch wirklich in einer seelsorgerischen Begleitung ist, ob er einen Seelenführer hat oder nicht. Wenn er keinen seelsorgerlichen Führer hat, keinen Seelenbeistand, dem er sich wirklich auch eröffnet, dann würde ich Ihnen empfehlen, seien Sie ein bisschen skeptisch, weil auch der Widersacher kann sehr vieles machen. Und gerade auch in der Esoterik gibt es da sehr viel selbsternannte Propheten, die sich nicht leiten lassen, sondern einfach behaupten, sie hätten Eingebungen von oben und dann aber mit diesen Eingebungen nicht im Willen Gottes sind, sondern die Menschen letztlich in die Irre führen. Und da ist ein ganz wichtiges Unterscheidungskriterium, ob etwas echt ist oder nicht echt, die Seelenführung. Jeder Mensch, der Gaben empfängt von Gott, der hat auch die Demut, sich prüfen zu lassen. Und jede Gabe, die Gott gibt, muss man auch prüfen. Also wir dürfen nie eine Privatoffenbarung, eine sogenannte Privatoffenbarung, eben irgendeine Botschaft vom Himmel, wenn jemand sagt, er habe Botschaften vom Himmel, einfach so mir nichts, dir nichts annehmen, sondern sie immer prüfen, eben die Geister unterscheiden. Ein Seelenführer braucht natürlich viel Erfahrung, aber die Erfahrung kommt natürlich auch durch das Führen der Seele. Man kann nicht einfach die Erfahrung haben. Das heißt vielleicht hier vom Katechismus her, dass wenn man einen Seelenführer oder auch geistlichen Begleiter hat, dass man durchaus darauf achtet, dass er nicht allzu jung ist, sondern dass er eben eine gewisse Erfahrung hat, eine gewisse Lebensreife mit sich bringt, auch eine persönliche Reife, damit er die Person auch wirklich gut führen kann. Dann sagt Johannes vom Kreuz weiter, wenn dem Seelenführer die Erfahrung in rein geistigen Dingen fehlt, wird er in der Leitung einer Seele, die von Gott besondere Gnaden empfängt, nicht zurechtkommen und auch kein Verständnis dafür haben. Das ist klar. Also wenn der Seelenführer halt auch selber nicht genügend ein geistliches Leben pflegt und ihm die Erfahrung in geistlichen, in diesen besonderen Sachen, eben der Mystik, der besonderen Offenbarungen des Herrn fehlt, wenn er da überhaupt keine Ahnung hat, dann wird er auch nicht groß helfen können bei der Unterscheidung der Geister. Und gerade bei solchen Dingen ist diese Unterscheidung der Geister ganz, ganz wichtig. Es gibt neben dem Seelenführer, die eine sehr enge Verbindung zwischen dem Priester und der zu führenden Person bezeichnet, gibt es auch die einfachere geistliche Begleitung. Dass man einfach ab und zu einem Priester seiner Wahl, seines Vertrauens geht und mit ihm den eigenen geistlichen Weg bespricht. Es ist eine noch, sagen wir, schwächere Stufe dieser geistlichen Begleitung, ist einfach das Beichtgespräch. Die Beichte, wo man einfach seine Sünden mal hinlegt und dann vielleicht einen kurzen Zuspruch erhält. Also da gibt es in diesem Sinne, Sie verstehen, verschiedene Stufen. Und je mehr wir auf dem Weg des Geistes, auf dem Weg des Heiligen Geistes, auf dem geistlichen Weg weiterkommen wollen, umso mehr ist es wichtig, dass wir uns immer wieder prüfen lassen. Und der Katechismus hat schon mehrmals erwähnt, dass im ganzen Bereich des geistlichen Lebens im Gebet die Demut wichtig ist. Die Demut ist immer ein Zeichen der Echtheit. Es gibt so ein Sprichwort, im Himmel sind viele Sünder, aber es gibt keine Stolzen, weil man gebückt in den Himmel eingehen muss. Weil die Türe, das ist ein wunderschönes Bild, ja eine enge Türe ist, eine kleine Türe. Sie können sie vielleicht vergleichen mit der Eingangstüre in die Geburtskirche in Bethlehem. Die hat man so klein gehalten, damit natürlich die Ritter mit den Pferden nicht hineingehen können. Ganz eine niedrige, aber symbolisch, man muss sich bücken, um hineinzugehen. Und das ist ein Bild auch, wie man in den Himmel kommt. Man muss sich bücken, man muss sich klein machen, man muss demütig sein. Und eine Seele, die geistliche Erfahrungen hat, also von etwas von Gott erhält, die muss sich auch immer wieder über die Demut prüfen lassen. Und wenn jemand nicht demütig ist, ist das eigentlich ein ganz schlechtes Zeichen. Oder sagen wir sogar noch mehr, ein Zeichen, dass das nicht unbedingt echt ist. Man kann es nicht von diesen beiden Zeichen der Demut und des Gehorsams gegenüber dem Seelenführer davon ausgehen, dass jetzt dass nur diese beiden gibt. Es ist relativ kompliziert und vielfältig, aber das sind doch zwei wesentliche Elemente, die hier auch vom Katechismus aufgenommen worden sind. Also auch für Sie jetzt ganz konkret heißt das, wenn Sie wirklich wachsen möchten im geistlichen Leben, wenn Sie bereit sind, immer in höhere Gefilde zu gelangen, dann brauchen Sie einen Begleiter, einen geistlichen Begleiter, dem Sie sich immer wieder eröffnen, dem Sie die tiefsten Gedanken Ihres Herzens eröffnen und der Ihnen dann hilft, zu unterscheiden, was gut und was schlecht ist. Das ist die Aufgabe des geistlichen Begleiters, des Seelenführers, also die Geister zu unterscheiden, damit das, was von Gott ist, immer mehr sich entfalten kann und das, was vom Widersacher, die Störmanöver, eben dann erkannt und überwunden werden können.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir befinden uns im Artikel 6 im Katechismus auf Seite 675. Wir haben gesehen, es gibt die Diener des Gebetes und zuletzt haben wir jetzt uns mit der geistlichen Leitung beschäftigt. Innerhalb desselben Artikels, nämlich Artikel Nummer 6, geht es nun weiter mit den geeigneten Orten des Gebetes, und zwar mit der Nummer 2691. Dort heißt es, die Kirche, das Haus Gottes, ist für die Pfarrgemeinde der eigentliche Ort des liturgischen Gebetes. Sie ist auch der bevorzugte Ort, Christus in seiner Realpräsenz im Heiligsten Sakrament anzubeten. Die Wahl eines geeigneten Ortes kann die Wahrhaftigkeit des Gebetes beeinflussen. Für das persönliche Gebet kann dieser Ort eine Gebetsecke mit der Heiligen Schrift und Ikonen sein, um dort im Verborgenen vor unserem Vater zu verweilen. In einer christlichen Familie begünstigt eine solche Gebetsstätte das gemeinsame Beten. Klösterliche Gemeinschaften sind dazu berufen, die Teilnahme der Gläubigen am Stundengebet zu fördern und die für ein tieferes persönliches Beten notwendige Einsamkeit zu bieten. Wallfahrten erinnern daran, dass wir auf Erden auf dem Weg zum Himmel sind. Sie sind von alters her zur Erneuerung des Gebetes besonders geeignet. Heiligtümer sind für alle Pilger auf der Suche nach ihren lebendigen Quellen besonders geeignete Orte, um die Formen christlichen Betens als Kirche zu leben.
Mit diesem Paragraphen wird der Katechismus sehr konkret, was die Orte des Gebetes betreffen. Er sagt, dass die Kirche natürlich der geeignetste Ort ist, um zusammenzukommen und zu beten. Ja, natürlich, dafür haben wir eine Kirche, um zusammenzukommen, um Gott zu loben, zu preisen, ihm zu danken, sich wieder zu stärken an den Sakramenten und eben miteinander sich an Gott zu wenden im Gebet. Dieses Gebet in der Kirche soll durchaus auch gefördert werden und jeder Pfarrer hat die Aufgabe, wirklich eben auch dafür zu sorgen, dass die Kirche ein Ort des Gebetes, die Pfarrei, die Pfarrkirche im Speziellen, eine Schule des Gebetes werden. Wir haben diesen Ausdruck ja schon mehrmals gehört. Mir gefällt er sehr und ich finde ihn sehr treffend. Also die Kirche als der Ort, wo man zusammenkommt, um zu beten. Da ist natürlich auch der Ort, wo man eucharistische Anbetung halten kann. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, in kleineren Kapellen das zu machen. Da, wo ein Tabernakel ist, da ist es sicher möglich, auch in Kapellen eucharistische Anbetung, Rosenkranzgebet und andere gemeinsame Gebete zu beten. Das sind ja immer in dem Sinne Filialkirchen der Pfarrkirche. Und wenn man in einer kleineren Kirche ist oder eben Kapelle, dann ist die Gemeinsamkeit noch ein bisschen mehr spürbar, weil man vielleicht nicht ganz so weit verstreut ist in der Kirche. Ist vielleicht auch in Ihren Pfarreien so, dass der eine weit vorne sitzt und der hinterste dann im hintersten Bank und zwischen ihnen gibt es gähnende Leere. Das sind einfach, jeder hat so seinen Ort in der Kirche, wo er hingeht und ob es viele Leute oder wenig Leute hat, er ist einfach immer am selben Ort. Und an und für sich wäre es ja schön, wenn wir alle immer ein bisschen aufrücken würden und vorne die Gemeinschaft auch pflegen würden, miteinander da wären. Das gibt ein stärkeres Zusammengehörigkeitsgefühl Und ja, man hat da nicht das Gefühl, dass man so ganz vereinzelt nur ist in der großen Kirche, sondern dass man wirklich zusammengehört und dass man doch auch, wenn man nur wenige sind, ein kleines, kompaktes Grüppchen bildet.
Herr Pfarrer Hallstab,
bitte, ja?
Wenn ich Sie unterbrechen darf, ein erster Hörer hat sich hier gemeldet. Das ist Herr Wenzel aus dem Raum Aschaffenburg, den ich jetzt herzlich begrüße. Grüß Gott, Herr Wenzel.
Grüß Gott. Das ist ein sehr schönes, wichtiges Thema, Seelenführer, für Leute, die wirklich bemüht sind, den Weg sehr eng mit Gott zu gehen. Mir hat mal früher ein Freund ein Buch gebracht, das ihm aufgefallen war in einer Bibliothek. Da sagte er, er will das mal mir zu lesen geben. Das war von einem Mönch des Berges Athos namens Siluan. Über den gibt es, glaube ich, jetzt zurzeit eine Veröffentlichung im Deutsch und ein Buch. Der ist gestorben im Rufe der Heiligkeit. Der lebte, glaube ich, so in der Zeit des Zweiten Weltkrieges und wurde von einem Mann gefragt, der zu ihm gekommen ist. Er war bekannt als Seelenführer, dieser Heilige. Wo kann man in der Welt mit Sicherheit den Willen Gottes finden? Und da hat dieser Mönch kurz nachgedacht und hat dann gesagt, ja, es gibt einen Ort, wo man den Willen Gottes sicher findet, nämlich der Beichtstuhl. Aber, sagte er, man muss ein gutes Bekenntnis ablegen und muss dann hinhören, was der Beichtvater sagt. Nicht alles, was der Beichtvater sagt, ist direkt vom Geist Gottes eingegeben. Man muss hinhören, aber man versteht es. Das war für mich eine interessante Lektüre. Ich habe dann in der Zukunft, also von dort aus angerechnet, habe ich es mir zur Gewohnheit gemacht, hinzuhören im Beizuspruch des Priesters, was da für mich besonders wichtig ist. Und dann bin ich aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen. Ich habe also gemerkt, ich brauche gar nicht einen Seelenführer in dem Sinn. Ich brauche nur zuhören, was der liebe Gott mir im Beichtstuhl dem Priester sagt, der jetzt in der sakramentalen Vollmacht hier handelt. Es waren für mich die größten Überraschungen, denn ich bin zu verschiedenen Priestern gekommen, halt so, bin mit dem Auto unterwegs gewesen, bin dort mal in die Kirche gegangen und dort. Aber ich habe da eine Information bekommen, eine durchgängige Linie. Das war also beeindruckend. Und ich möchte das also jetzt hier mitteilen, dass Gott dem Priester, der in der Beichte die Absolution gibt und einen Zuspruch gibt, oft inspiriert für die Entscheidung in wichtigen persönlichen Fragen des eigenen Lebens.
Danke, ja. Herr Wenzel, für Ihren Beitrag.
Ja.
Pfarrer Rellstab wird sicherlich gerne noch mal kurz Stellung dazu nehmen. Auf Wiederhören.
Ja, vielen Dank, Herr Wenzel. Das ist wirklich eine sehr gute Anmerkung. Der Beichtstuhl ist tatsächlich ein Ort, wo man die Geister unterscheiden kann und eben den Willen Gottes erkennen kann. In diesem Zusammenhang sagt Jesus auch zur heiligen Schwester Faustina Kowalska, dass sie immer großes Vertrauen in den Beichtvater, auch wenn es jetzt nicht ihr persönlicher, regelmäßiger Beichtvater ist, haben soll, dass sie zuvor immer für ihn beten solle und dann werde Christus selber durch den Priester sprechen. Also wenn Sie mit dieser Haltung in den Beichtstuhl gehen, dann werden Sie sicher das Wort Gottes für sich empfangen. Aber auch, dass Sie das annehmen, das braucht halt immer wieder die Demut und dann auch natürlich den Gehorsam. Wenn der Priester Ihnen etwas sagt in diesem Sinne, dann sollten Sie nicht mit ihm groß rechten und sagen, er habe nicht recht, sondern wirklich, wie das der Herr Wenzel erklärt hat, darauf hören und das dann für sich selber herausnehmen und das dann auch umsetzen. Einfach im Vertrauen, jetzt gehe ich zum heiligen Tribunal, wo Jesus auf mich wartet und durch den Priester zu mir spricht. Also so wurde es auch wirklich bei der heiligen Schwester Faustina Kowalska offenbart. Und ich danke dem Herrn Wenzel sehr für diese Anmerkung. Das ist wirklich bereichernd, ja.
Und vom Beichtstuhl, da geht's auch gleich ab in die Kirche. In der Kirche ist ja der Beichtstuhl und das ist unser Thema. Geeignete Orte des Gebetes. Bitte, Herr Pfarrer Hallstab, fahren Sie fort in Ihren Erläuterungen zum Ort der Kirche als Ort des Gebetes.
Gerne. Das persönliche Gebet dann kann natürlich nicht immer in der Kirche verrichtet werden. Natürlich ist es schön, wenn man auch im Laufe des Tages einmal kurz in die Kirche geht, bei Jesus einen Besuch abstattet, einige Minuten dort betet und dann weitergeht. Aber der Katechismus ist hier sehr konkret und sagt, man solle zu Hause eine Art Gebetsecke einrichten. Wirklich so ein heiliger Altar, ein Altärchen, ein Hausaltärchen, wo die Heilige Schrift aufbewahrt wird. Man kann durchaus auch die geistlichen Bücher, die Gebetsbücher, die man benutzt, dorthin tun, das Stundengebet allenfalls, wenn man damit betet, oder das, wir haben jetzt in der Schweiz das Magnificat, ich denke, das kennen Sie auch in Deutschland und in Österreich, ein kürzeres, zusammengefasstes Gebetsbuch mit sehr schönen kirchlichen Gebeten darin. Dann kann man schöne Bilder aufstellen, das Antlitz Christi, hier wird von Ikonen gesprochen. Und so hat man einfach den Ort, wo man sich hinwenden kann. Einen kleinen Hausaltar, nicht der Fernseher, etwas anderes. Eine göttliche Stätte, wo man ganz bewusst sich mit Gott in Verbindung setzt. Eben auch für das Familiengebet ist so etwas wichtig oder förderlich, wenn man einfach weiß, hier habe ich etwas, wo ich auch meinen Blick hinwenden kann, damit ich nicht zu sehr zerstreut bin. Ich sehe hier die Mutter Gottes, ich sehe hier das Antlitz Christi, ich sehe den Pantokrator, den auferstandenen Herrn, den auf dem Thron Gottes thronenden Christus. Und das hilft einfach auch, die Fantasie ein bisschen zu zügeln und das Gebet konzentrierter zu machen. Dann geht es weiter im Katechismus mit den christlichen Gemeinschaften, die dafür sorgen sollen, dass die Teilnahme am Stundengebet möglichst vielen Gläubigen offen ist. Und das weiß ich auch, das wird in vielen Klöstern auch ganz bewusst so gemacht. Und wenn jetzt zum Beispiel in Einsiedeln lateinisch gebetet wird, da gibt es immer Übersetzungen auf Deutsch, die dort aufliegen. Schließlich auch noch Wallfahrten als Ort des Gebetes, als Momente der besonderen Vertiefung des Gebetes, ein Zeichen, dass wir auch auf Erden wirklich auf einem Weg sind, auf dem Weg natürlich zum Himmel, das dürfen wir nie aus den Augen verlassen. Unser Leben ist ein Weg zu Gott, ein Weg in den Himmel. Und daher müssen wir immer wieder darauf achten, dass alles, was uns auf diesem Weg hinderlich ist, überwinden können, dass alles Böse aus unserem Herzen herausgenommen wird, dass alle Sünde überwunden wird, dass wir wirklich ganz bewusst hier sind, um auf dem Weg zu Gott, zum Himmel weiterzugehen. Für die Erneuerung des Gebetes sind solche Wallfahrten sehr geeignet. Ich selber begleite oft Wallfahrten, jedes Jahr eine, zwei, manchmal auch drei Wallfahrten, und man betet schon viel, viel mehr, als man sonst im täglichen Leben betet. Für die einen ist es dann jeweils fast ein bisschen viel. Ich sage dann denen, sie sollen einfach abhängen und ein Schläfchen machen, wenn sie nicht mehr weiter beten möchten. Und für andere ist es noch viel zu wenig. Und denen sage ich dann, sie sollen halt noch selber privat in der Stille einmal etwas noch zusätzlich beten. Man muss da immer ein bisschen einen guten Mittelweg finden, damit niemand überfordert und niemand unterfordert ist. Aber wirklich geeignet sind solche Wallfahrten schon, damit man das Gebetsleben erneuert. Heiligtümer sind für Pilger auf der Suche nach ihren lebendigen Quellen auch besonders geeignete Orte, um die frommen christlichen Betens als Kirche, um die Formen des christlichen Betens als Kirche zu leben. In den Heiligtümern empfindet man die Nähe Gottes immer in einer speziellen Art und Weise. Und das ist gut, dass man das auch ab und zu wieder so erleben kann. Also hier das Hauptort des Gebetes ist die Pfarrkirche. Dann im Haus können Sie dafür sorgen, dass Sie eine Gebetsecke irgendwo einrichten, schön geschmückt mit geistlichen Dingen. Dann die klösterlichen Gemeinschaften sind ein Ort des Gebetes, wo man auch hingehen kann, auch wenn es eine ganz kleine Kapelle ist. Zum Beispiel unsere Mutter-Theresa-Schwestern in Zürich, die haben dort eine ganz kleine Kapelle, halten aber regelmäßig Gebetszeiten alleine und aber auch mit den Leuten, die dorthin gehen. Und das ist wunderbar und wird von vielen genützt, auch wenn es Englisch alles ist. Und schließlich noch die Wallfahrten als weiterer Ort des Gebetes, wo man auch in die Schule des Gebetes gehen kann.
Wir kommen zu den Kurztexten innerhalb des Artikels 6 Führer zum Gebet. Nummer 2692, dort heißt es, die pilgernde Kirche ist in ihrem Beten mit dem Gebet der Heiligen verbunden, deren Fürsprache sie erbittet.
Also wunderbar wird hier noch einmal zusammengefasst, dass wir in der Kirche sozusagen drei Stockwerke haben. Wir sind die pilgernde Kirche, auch die streitende Kirche manchmal genannt. Wir sind verbunden mit den Heiligen im Himmel, mit der verherrlichten Kirche. Die verherrlichte Kirche, die betet für uns, die Heiligen, die beten für uns. Und dann wäre noch der Mittelstock, das ist die Kirche im Zustand der Läuterung, die sogenannten armen Seelen im Fegefeuer, für die wir ja viel auch beten und die selber nach dem Stand ihrer Erkenntnis für uns eintreten können. Wir sind also alle miteinander verbunden, auch über die Lebensgrenze auf dieser Erde hinaus.
In Nummer 2693 heißt es, die verschiedenen christlichen Spiritualitäten sind Teil der lebendigen Überlieferung des Gebetes und sind wertvolle Führer des geistlichen Lebens.
Auch hier wird noch einmal über die geistlichen Bewegungen und die entsprechenden Spiritualitäten gesprochen. Ohne irgendeine Wertung zu machen, sagt der Katechismus, dass es ein Teil, alle diese Spiritualitäten, all diese christlichen Bewegungen, diese kirchlichen Bewegungen, Teil der lebendigen Überlieferung des Gebetes sind und ebenso auch wertvolle Führer zum geistlichen Leben. Und von daher können Sie sich also irgendwo anschließen, wenn Sie möchten, wo Sie das Gefühl haben, in dieser Bewegung wird etwas gelebt, das mich sehr anspricht und das Sie dann auch weiterhilft, weiterführt auf Ihrem geistlichen Weg, das Ihnen natürlich hilft auf dem geistlichen Weg.
Weiterhin heißt es in Nummer 2694, die christliche Familie ist der erste Ort der Erziehung zum Gebet.
Das haben wir auch schon verschiedentlich gehört. Die Wichtigkeit der Familie wird auch hier noch einmal betont. Der erste Ort der Erziehung zum Gebet, die Hauskirche.
Dann in Nummer 2695, die geweihten Amtsträger, das gottgeweihte Leben, die Katechese, die Gebetsgruppen und die geistliche Leitung bieten in der Kirche eine Hilfe für die Betenden.
Das meiste haben von dem, was hier gesagt wird, haben wir das letzte Mal miteinander angeschaut. Die Priester, die Ordensleute, die Katechese, die Gebetsgruppen und heute haben wir gesehen auch die geistliche Leitung, die geistliche Begleitung. Das alles sind Hilfen, die die Kirche bietet, damit die Betenden tiefer ins Gebet hineinwachsen können.
Und schließlich in Nummer 2696 hören wir, vorzügliche Orte des Gebetes sind die Gebetsstätten des Einzelnen oder der Familie, Klöster und Wallfahrtsheiligtümer, vor allem aber die Kirche ist für die Pfarrgemeinde der eigentliche Ort des liturgischen Betens und der geeignete Ort der eucharistischen Anbetung.
Noch einmal diese Zusammenfassung dessen, was wir gerade vorhin besprochen haben. Also Ort ist die Kirche, Hauptort des Gebetes, die Pfarrkirche, aber auch in der Familie, in den Klöstern, in den Wallfahrtsheiligtümern soll man beten und sind alles auch geeignete Orte für die eucharistische Anbetung.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass Sie mit dabei sind in der Katechismus-Sendung hier bei Radio Horeb. Wir beschäftigen uns heute mit dem Gebet. Wir haben vorhin betrachtet, es gibt Orte des Gebetes. Eine erste Hörerin hat uns auch schon erreicht. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Mein Name ist Aidiska. Ich habe ich möchte was sagen, wissen Sie? Ich habe so lange gebetet bis jetzt. Und trotzdem nicht hörbar. Wo liegt das? Ich habe Probleme mit meinem Mann, Probleme mit meinen Kindern.
Ja, danke schön für Ihren Anruf, Herr Pfarrer Rellstab aus der Schweiz. Wird Ihnen gerne darauf antworten. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Ja, ich kann es versuchen. Wir haben das schon manchmal gesehen, dass es für das Gebet verschiedene Eigenschaften braucht. Grundsätzlich haben wir gesehen, dass es die Demut ist. Aus einem demütigen Herzen sollen wir beten. Dann sollen wir mit Beharrlichkeit beten, mit Ausdauer beten. Wir sollen immer wieder auch uns überprüfen, ist das, was ich erbitte, auch tatsächlich dem Willen Gottes entsprechend und für das Heil der Seele förderlich. Und je nachdem, wie dann in der Analyse die Antwort ausfällt, müssen wir dann vielleicht das eine oder andere korrigieren. Wenn man lange um etwas Gutes bittet, dann können wir uns nur immer wieder an die heilige Monika erinnern, die ja jahrzehntelang für ihren Sohn Augustinus gebetet hat, bis der sich endlich bekehrt hat. Ich weiß jetzt natürlich nicht, was für ein Anliegen, dass Sie, gute Frau, haben, dass Sie jetzt immer wieder schon so lange, wofür Sie schon so lange beten. Das Gebet ist natürlich nicht einfach etwas Magisches. Das heißt, wir können da zu Gott etwas beten und dann poing, passiert es, geschieht es, kommt die Änderung, sondern das Gebet erwirkt einfach eine größere Gnade für den wir beten. Aber das kann lange, lange dauern. Wenn die Verhärtung des Herzens vielleicht ein bisschen groß ist, dann geht es halt lange, bis Gott in der Freiheit des Menschen, die er absolut berücksichtigt und stehen lässt, all diese Verkrustungen, Verhärtungen, diesen Betonblock aufgesprengt hat und dann zur Seele vordringen kann. Also ich würde Ihnen einfach empfehlen, wenn Sie im Zusammenhang mit Ihrem Mann, eben ich weiß nicht, was für eine Beziehung Sie haben, aber neben dem Gebet immer auch versuchen, vielleicht das Gespräch zu suchen, dabei auf die Anliegen auch des Mannes zu gehen, auch ein gewisses Verständnis für den Mann oder so aufbringen. Eben, ich kenne die Situation nicht, aber man kann nicht einfach alle Probleme nur mit dem Gebet lösen. Manchmal ist es auch wichtig, dass wir versuchen, vor Gott zu verstehen, was ist jetzt für eine Tat nötig? Wo muss ich jetzt handeln? Was muss ich vielleicht auch in meinem eigenen Leben ändern? Ich weiß nicht, ob Sie jetzt mit dieser Antwort etwas anfangen können.
Ich denke, dass Sie eine gute Antwort gegeben haben, Herr Pfarrer Rellstab. Und jetzt beschäftigen wir uns mit dem dritten Kapitel, das Gebetsleben. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie können mitverfolgen, und zwar im Katechismus auf Seite 677. Wir gehen jetzt auf die Nummer 2697 ein. Dort steht: Das Gebet ist das Leben des neuen Herzens. Es muss uns immerzu beseelen. Wir vergessen aber den, der unser Leben und unser Alles ist. Darum bestehen die geistlichen Väter im Anschluss an das Buch Deuteronomium und die Propheten auf dem Gebet als eine Erinnerung an Gott, einem häufigen Wachrufen des Gedächtnisses des Herzens. Man soll sich häufig an Gott erinnern, als man atmet, so Gregor von Nazianz. Aber man kann nicht jederzeit beten, wenn man nicht zu gewissen Zeiten bewusst betet. Diese Augenblicke sind dann in ihrer Tiefe und Dauer Höhepunkte christlichen Betens.
Sehr schön, wie hier der Katechismus das Gebetsleben einleitet. Überhaupt finde ich, der ganze Teil über das Gebet ist sehr konkret und sehr aus dem Leben gegriffen. Man kann wirklich viel anfangen mit dem, was im Katechismus darüber steht. Also es heißt da, das Gebet ist das Leben des neuen Herzens. Natürlich, ein Mensch, der betet, ist immer ein Mensch, der grundsätzlich ein Bekehrter ist. Ein nicht bekehrter Mensch, der betet kaum. Einer, der einfach so in den Tag hineinlebt, der denkt gar nicht an Gott. Aber einer, der wirklich bewusst betet, das ist ein Mensch, der ein neues Herz, der das neue Gewand Christi angezogen hat, der es zwar schon bei der Taufe erhalten hat, aber vielleicht erst später bei seiner Hinwendung zu Gott wirklich auch angezogen hat. Also es braucht manchmal im Leben eine ganz bewusste Entscheidung für Gott. Irgendwann kommt dieser Moment. Ich bin zwar aufgewachsen in einer katholischen Familie vielleicht und bin immer in die Kirche gegangen, bin einfach mitgegangen, aber irgendwann kommt für die Jungen auch der Moment, wo sie sagen müssen: Jetzt will ich selber die Verantwortung übernehmen und als Christ leben, eben ein neues Herz haben. Und dann ist natürlich gehört zu diesem neuen Herzen auch, dass man betet. Es muss uns immer zu beseelen, das Gebet. Ja, natürlich. Wir vergessen aber den, der unser Leben und unser Alles ist. Oh ja, wie schnell vergessen wir den lieben Gott. Wir können am Abend vielleicht einmal in einer Gewissenserforschung überleben, wie oft habe ich an Gott gedacht, wie sehr bin ich mit ihm verbunden gewesen, ist er wirklich mein ständiger Begleiter oder bin ich jetzt einfach jetzt in diesem Moment, wo ich diese Gewissenserforschung mache und mich wieder ganz bewusst auf Gott ausrichte, mit ihm verbunden. Also es ist eine gute Überprüfung, die wir grundsätzlich jeden Tag wieder machen können. Ich denke, jeder von uns kann sagen, ich habe im Laufe des Tages den lieben Gott doch da und dort vergessen. Und daher heißt es im Katechismus, bestehen die geistlichen Väter im Anschluss an das Buch Deuteronomium und die Propheten auf dem Gebet als einer Erinnerung an Gott. Ja, wenn wir dann wieder ins Gebet gehen, dann erinnern wir uns an Gott. Einem häufigen Wachrufen des Gedächtnisses des Herzens. So wird es ausgedrückt. Also mit dem Herzen gedenken wir dessen, der unser Ein und Alles ist, der unser ganzes Leben ist. Dann kommt ein Zitat von Gregor von Nazianz, das wirklich zeigt, was das für ein großer Heiliger war. Man soll sich häufiger an Gott erinnern, als man atmet. Ja, wenn ich das lese, dann fühle ich mich klein und nichtig und nicht in der Lage, so sehr zu beten. Natürlich wende ich auch den Trick an, den ich vom Pfarrer von Ars gelernt habe. In einem schönen Gebet, das wir auch schon gelesen haben, das im Katechismus vorkommt, heißt es ja, dass er wünscht, dass jeder Herzschlag und jeder Atemzug Gott die Liebe ausdrücke, auch wenn er es nicht wiederhole. Ich habe es gleich hier, ich lese es Ihnen vor. Mein Gott, wenn meine Zunge nicht in jedem Augenblick sagen kann, dass ich dich liebe, so will ich, dass mein Herz es dir so viele Male wiederholt, wie ich atme. Also das sage ich natürlich auch am Morgen, wenn ich aufstehe. Ich möchte immer, dass mein Herz, jeder Herzschlag und jeder Atemzug zum Ausdruck bringt, Herr, ich liebe dich, auch wenn ich nicht daran denke. Also es ist vielleicht ein kleines Hintertürchen, um so im Sinne des Gregor von Nazianz zu sagen, man soll sich häufiger an Gott erinnern, als man atmet. Aber man kann nicht jederzeit beten, wenn man nicht zu gewissen Zeiten bewusst betet. Also es braucht wirklich auch die Sammlung im Gebet. Also ich ziehe mich zurück ins Gebet, ich gehe in die Kirche, ich gehe vor meinen Hausaltar, vor diese Gebetsecke. Ich setze mich ganz bewusst in Kontakt mit Gott. Das Gebet ist ja immer eine Beziehung aufbauen zu Gott, einen lebendigen Dialog errichten mit Gott. Ein Sprechen und ein Hören. Es darf nie nur einfach Sprechen sein, es darf nie nur einfach Monolog sein, es soll immer auch Hören sein. Und man kann eben nicht immer beten, wenn man nicht ganz bewusst auch sich Zeiten des Gebetes herausnimmt. Jetzt kommt dann bald die Fastenzeit, am nächsten Mittwoch ist das Aschermittwoch. Vielleicht ist das eine gute Übung, dass man sich da dem Gebet wieder ein bisschen mehr widmet. Dass man nicht nur einfach, wenn man herumspaziert, betet, sondern dass man sich wirklich ganz bewusst einmal vor den Tabernakel in der Kirche setzt oder sogar hinkniet oder eben in der Gebetsecke zu Hause und dann einfach mal da ist. 5 Minuten, 10 Minuten, wie viel das es dann geht, einfach da ist bei Gott, ganz bewusst in der Gegenwart Gottes ist. Diese Augenblicke, so sagt der Katechismus, sind dann in ihrer Tiefe und Dauer Höhepunkte christlichen Betens. Ja, und wenn man dann auch so bewusst betet, nicht nur einfach immer en passant, wie die Franzosen sagen, dann hilft das sehr, das Gebet auch wahrzunehmen und es richtet einem sehr, sehr stark auf. Gehen Sie mal, wenn Sie belastet sind, wenn Sie traurig sind, wenn Sie Sorgen haben, wenn Sie sich geärgert haben, gehen Sie mal ins Gebet und nicht einfach vor den Fernseher oder sonst zu irgendeiner Ablenkung. Ganz bewusst gehen Sie mal zu Gott und legen Sie ihm dann alles, was Sie im Herzen haben, hin. Und Sie werden sehen, wie gut diese Begegnung mit Gott tut, wie sehr Sie aufgerichtet werden, wie viel Kraft, dass Sie aus diesem Gebet wieder empfangen können.
Weiterhin heißt es im Katechismus bei der Nummer 2698, die Überlieferung der Kirche bietet den Gläubigen sich regelmäßig wiederholende Gebete an, um das ständige Gebet zu fördern. Einige davon sind tägliche Gebete, zum Beispiel das Morgen- und das Abendgebet, das Gebet vor und nach den Mahlzeiten und das Stundengebet. Der Sonntag mit seiner Ausrichtung auf die Eucharistie wird besonders durch das Gebet geheiligt. Das Kirchenjahr mit seinen großen Festen ist das zeitliche Grundmaß im Gebetsleben der Christen.
Hier legt uns der Katechismus im Zusammenhang mit dem Gebetsleben nahe, dass wir ganz bewusste Gebetszeiten haben und regelmäßig auch beten. Wir können untertags immer sogenannte, Stoßgebete beten, einfach ganz kurze Rufe, wir haben das auch schon gesehen in unseren Katechesen, und so in ganz bestimmten Momenten, irgendwo, wo ich gerade bin, an Gott denken und mit ihm dann irgendeine Entscheidung fällen, ob ich jetzt diese Sache, diese Bluse oder jene Hose kaufen soll. Einfach so kann man natürlich immer mit Gott verbunden sein. Aber dass man auch ganz bewusste Gebetszeiten einhält. Zum Beispiel das Morgengebet und das Abendgebet wird hier gesagt. Und zwar nicht nur einfach als Lippenbekenntnis, sondern dass es ganz bewusst gebetet wird. Und da muss man sich vielleicht auch immer wieder ein bisschen überprüfen, bete ich wirklich mein Morgengebet, mein Abendgebet von ganzem Herzen? Am Morgen kann man sich einfach auf den Tag einstellen. Man kann Gott alles, was kommt, aufopfern, hinlegen. Man kann sich vornehmen, auch alle Unannehmlichkeiten im Geiste des Opfers anzunehmen. Und dann geht man viel, viel ruhiger auch in die Sache. Oder man weiß, es gibt eine schwierige Situation, man wird eine Prüfung, eine Herausforderung, eine Begegnung, die man einem vielleicht nicht so ganz lieb ist, der man lieber aus dem Weg gehen würde, dass man sich da schon vorbereitet darauf und um den Heiligen Geist bittet, damit alles gut geht. So kann man in den Morgen hineinstehen gehen. Aber auch indem man dankt für die Nacht, indem man Gottes Segen erbittet für den ganzen Tag. Und dann auch ein Abendgebet. Im Abendgebet sollte eigentlich immer auch eine Form der Gewissensprüfung sein. Kurzes Überlegen, wie ist der Tag gelaufen, was war gut, wofür kann ich Gott danken, für alles Schöne, für alles Liebe, das ich erfahren habe, das ich erlebt habe, kann ich Gott danken. Aber dass man dann auch sich überlegt, wo habe ich vielleicht nicht gut reagiert, was ging ein bisschen daneben, und dass man dafür auch von ganzem Herzen um Verzeihung bittet oder eben sich dann auch die Zeit nimmt, wie ich vorhin schon erwähnt habe, dass man alles Frustrierende, alles Schmerzliche, alles Sorgenvolle hinlegt und wirklich in Gott versenkt, im Herzen Jesu versenkt. Und dann auch das Gebet vor und nach den Mahlzeiten. Das sind Gebete, die heute leider sehr oft entfallen. Bei den Menschen, die denken gar nicht mehr an, wenn ich mit einer Gruppe in der Pfarrei zusammen bin und dann sage, so, jetzt beten wir noch vor dem Essen, dann sehe ich immer, wie viele erstaunt sind. Oder wenn ich auf einem Hausbesuch bin und sage, ja, wollen wir noch Gott um seinen Segen bitten über die Mahlzeiten? Und dann wird natürlich sofort entschuldigt und gesagt, ja, wir machen das gewöhnlich nie, aber wenn Sie natürlich da sind, dann dürfen Sie das machen, Sie sind ja der Herr Pfarrer. Aber ich sehe, dass in den Familien sehr oft nicht mehr vor und schon gar nicht mehr nach den Mahlzeiten gebetet wird. Und das ist eigentlich schade. Und das könnte vielleicht auch eine Fastenübung sein, dass man ein bisschen mehr darauf achtet. Und schließlich auch das Stundengebet, das Gebet der Kirche, eine Möglichkeit, auch das zu beten. Und am Sonntag natürlich immer die Eucharistie. Ohne die geht es gar nicht. Die Eucharistie ist wirklich das Herz des Gebetes, die Seele unseres Lebens, die Kraft für unser ganzes Leben.
Herr Pfarrer Rellstab, ja, ich möchte noch gerne eine Hörerin reinnehmen. Es ist Frau Bucher aus Altmarkt im Bayerischen Wald. Grüß Gott, Frau Bucher.
Ja, grüß Gott. Sie können hier reden, ja?
Ja, gerne.
Ja, ich kann auch manchmal bei meiner Hausarbeit beten.
Ja, das ist
bei
richtig.
Bei meiner Arbeit.
Natürlich können Sie. Natürlich. Aber nicht nur einfach bei der Hausarbeit, sondern dass Sie sich eben auch mal ganz bewusst Zeit nehmen für einen Moment, wo Sie gar nichts anderes tun als nur beten.
Ja, ja.
Es ist auch gut, wenn Sie während der Hausarbeit Radio Horeb hören, weil Sie das auch aufrichtet und Ihnen hilft, mit Gott verbunden zu sein. Aber dass Sie dann doch auch ganz bewusst einmal einfach die Stille haben, um mit dem Schöpfer Ihres Lebens, unser Leben und unser Alles, wie es hier im Katechismus heißt, zusammen zu sein. Also auch solche Momente sind wichtig und wo Sie dann ganz, ganz intensiv auch die Gegenwart des Herrn spüren können.
Dankeschön, Dankeschön.
Danke für Ihren Anruf. Auf Wiederhören, Frau Bucher.
Wiederhören.
Ja, Herr Pfarrer Rellstab, wir sind nun schon am Ende der Sendung angelangt. Wir haben heute wirklich erfahren dürfen, dass das Thema Gebet wirklich ein sehr lebendiges Thema ist und sich natürlich auch viele einbringen. Es freut mich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie angerufen haben und Ihre Erfahrungen mit uns geteilt haben. Herr Pfarrer Rellstab, zum Ende dieser Sendung möchte ich Sie noch um Ihren Segen bitten.
Gerne, ja. Der allmächtige Gott segne Sie und schenke ihnen allen Gnaden, erhöre ihre Gebete, schenke ihnen Kraft, Vertrauen, Glaube, Hoffnung und Liebe, halte von ihnen fern alles, was ihnen schaden könnte. Halte von ihnen fern alle Einflüsse des bösen Feindes. Führe sie in eine immer tiefere Gemeinschaft mit ihm und bewahre sie für das ewige Leben. Der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Amen.
Ihnen einen ganz herzlichen Dank, Pfarrer Reinstab, für all Ihre Erläuterungen. Das hat doch sichtlich einige Leute berührt. Herzlichen Dank und Ihnen alles Gute. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören und danke auch Ihnen.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bedanke mich auch bei Ihnen fürs Zuhören, dass Sie sich eingebracht haben. Damit verabschiede ich mich von Ihnen und wünsche Ihnen von Herzen alles Gute und dass Sie Ihr Gebet im Herzen immer lebendiger werden möge. Ihre Marianne Zureich.